Ihr Lieben, der Predigtext steht heute in Matthäus 15, die Verse 21 bis 28, und ich lese sie euch einmal vor. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er beantwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ihr Lieben, um diesen Text richtig zu verstehen, müssen wir uns mit der Vorgeschichte einen kleinen Augenblick beschäftigen. Denn Jesus kommt aus einer Situation, von der ich glaube, dass sie seinen Gemütszustand beeinflusst hat. Es war eine wirklich nervige Vorgeschichte, wie sie manchmal so passiert im Neuen Testament und bis heute hin übrigens, nämlich, dass es irgendwelche, ich kann es nicht anders sagen, Klugscheißer gab, die mit Jesus gern mal in einen Disput kommen wollten. Also, wir halten uns vor Augen, der Sohn Gottes betritt die Erde. Er redet über Gott. Es ist offenkundig, dass er Ahnung hat, wovon er redet. Und dann kommen irgendwelche Leute und sagen: Ja, aber müsste man nicht auch und könnte man nicht auch und kann man es nicht auch noch anders sehen? Und das passiert mitten in Jerusalem. Es ist offenbar so nervig, dass Jesus in eine Gegend geht, wo eigentlich keine Gläubigen sind. Das ist so Phönizien. Das ist eine Gegend, wo die Juden normalerweise nicht wären. Und ich habe die Vermutung, das steht da nicht, aber ich muss es mal so glauben, dass er einfach irgendwo hin wollte, wo ihm bloß keine Leute begegnen, die jetzt mit irgendeinem Mist ankommen. Denn Klugscheißerei war auch damals schon nicht schön. Und die Stimmung, in der Jesus sich nach dieser Situation sehr vermutlich befunden hat, müssen wir verstehen, wenn wir diese Szene sehen, denn die Schriftgelehrten, mit denen er in Diskussion kommt, waren nicht existenziell an ihm interessiert, sondern die haben im Grunde das getan, was wir tun, wenn wir uns Gott vom Leib halten wollen. Das ist eine menschliche Reaktion. Fragen aufzubringen, Fragen über Fragen über Fragen über Fragen, bis wir am Ende denken, wir hätten Recht und Gott hätte nicht Recht. Das ist eine verbreitete Weise. Solche Situationen bringen aber in keinem Menschen weltweit das Beste hervor. Das muss man nicht denken. Natürlich sind gut gestellte Fragen wichtig, denn auch unser Intellekt will ja Gott verstehen. Aber das Beste bringt es in uns nicht hervor. So etwas wie Hoffnung oder Vertrauen oder gar Glück. Vielleicht das kurze Glück, Recht gehabt zu haben oder potenziell Recht gehabt zu haben. Aber es ist selten so, dass Menschen unserer Umgebung, wenn wir nur nervig genug nachfragen, dadurch fröhlicher, glücklicher oder gar hoffnungsvoller werden. Und offenbar hat es auch einen Einfluss auf die Umgebung und in diesem Fall auf Jesus und ich glaube sogar auf die Jünger. Denn auch die reagieren wirklich angespannt und wir müssen bedenken, Matthäus hat 28 Kapitel lang die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Könnt ihr nachlesen in der Bibel, 28 Kapitel. Im 15. Kapitel, also schon hinter der Hälfte, passiert das, was wir hier gerade als Text haben. Es kommt also eine Frau zu Jesus, dort in der Gegend, in der er sich gerade befindet, von Tyrus und Sidon. Das waren übrigens historisch bekannte Städte, könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, Menge Geschichte um diese Städte herum. Und dort kommt also eine kanaanäische Frau zu Jesus. Und man muss wissen, dass in unserer Glaubenswelt, in der Glaubenswelt von Jesus, sie eine Heidin war. Sie war keine Jüdin und sie war nach dem jüdischen Verständnis außerhalb der Verheißung Gottes. Sie war nicht eingeladen, zu Gott zu kommen. Und diese Frau aus Kanaan kommt nun ausgerechnet in dieser Situation, in der es sowieso vielleicht so ein bisschen geknistert hat, kommt sie an und schreit darum. Sie nähert sich nicht sehr respektvoll, also sie sagt schon, Herr, du Sohn Davids, also sie redet Jesus quasi mit so einem Hoheitstitel an, aber dann schreit sie darum. Ich will jetzt niemanden auffordern, es hier zu tun, aber wenn du dich irgendwo in einer Situation befindest, mit der schleswig-holsteinischen Kultur in deinem Gepäck, und dann kommst du in einen Gottesdienst, in dem Leute rumschreien, ich glaube nicht, dass du das sehr attraktiv finden würdest. Und wenn das vielleicht sogar noch der Stil wäre dort, dann würdest du sagen, boah, bleib mir weg, vermute ich mal. Irgendjemand hier, der eine Gegenrede führen möchte, irgendjemand, der es attraktiv finden würde, wenn hier einer rumschreit? Okay, niemand, seht ihr? Habe ich mir gedacht. Diese Frau also, die außerhalb der Verheißung Gottes stand, die also nicht zum Volk Israel gehörte, die nicht zu den Eingeladenen gehörte, wenn man an Gott gedacht hat in der Zeit, die anzuschauen, ist für uns, glaube ich, wichtig. Denn wir müssten uns, glaube ich, mal die Frage stellen, ob wir auch so eine vielleicht etwas unselige Neigung in uns haben, in Menschen zu unterscheiden, die Gott liebt und in Menschen, die er vielleicht nicht liebt. Das ist nämlich sehr menschlich. Also das, was damals passiert ist, ist total menschlich. Und wenn ihr mal ehrlich seid, ich habe mal versucht, ehrlich zu sein über mich selbst, dann habe ich mich mal gefragt, gibt es vielleicht Leute, die in meinem inneren Radar weg sind, über die ich gar nicht nachdenke, wenn ich daran denke, ob ich mit jemandem meinen Glauben teile, meine Hoffnung teile? Und die Antwort ist ganz klar, eindeutig, ich unterscheide da. Wenn ich ehrlich bin, unterscheide ich. Innerhalb meiner Familie, die einen, mit denen würde ich durchaus darüber reden, die anderen, mit denen nicht. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und es liegt an mir, es liegt nicht an denen. Es liegt daran, dass ich in mir so Bilder habe, über wem ich mit meinem Glauben kommuniziere und mit wem auch nicht. Interessante Frage. Die Jünger hatten diese Frage auch und das wird uns gleich wieder begegnen. Das Zweite, was mir an der Frau aufgefallen ist, ist, also neben ihrer Herkunft, ist ihre emotionale Gesinnung. Vielleicht schreit sie rum, weil sie nichts zu verlieren hat. Ich glaube aber, es ist etwas anderes. Ich glaube, sie ist emotional. Sie ist einfach extrovertiert. Sie bringt das, was sie will, deutlich zum Ausdruck. Gestern waren Imke und ich auf einer Hochzeit, die ich zu halten hatte. Da sind wir Richtung Seenplatte gefahren und ich hatte dort eine Hochzeit mit ehemaligen Hennstedtern. Also die kannte ich schon, seit sie 12 Jahre alt waren. Und habe sie nun gestern glückhaft getraut. Inzwischen sind die 30, die haben sich also echt Zeit gelassen. Und als wir uns so fertig gemacht haben, also angezogen für die Trauung, ist mir mal wieder aufgefallen, und das habe ich mir für heute vorgenommen, euch zu erzählen, wie bei uns das Anziehen in Bezug auf eine Trauung funktioniert. Und das hat mit der emotionalen Haltung zu tun, die wir haben. Imke trägt gedeckte Farben. Ich trage eine Jeans. Und ich bin der Einzige auf der gesamten Trauung, der eine Jeans trägt. Alle anderen haben einen Anzug an. Und früher habe ich mich dafür geschämt. Früher habe ich Imke gefragt, ob das okay ist. Dann hat sie gesagt, vielleicht nicht. Ist einfach nicht so das Richtige für so eine Trauung. Und ihr müsst wissen, dass der eine Teil der Familie, also der Mann, stammt aus einer Familie, da war der Vater Landeskommandant von Schleswig-Holstein, hier bei der Bundeswehr. Ey, die sind wirklich sehr formvollendet. Da ist alles in Ordnung. Da sitzt der Schlips gerade, es ist alles gut. Die kennen mich seit 15 Jahren. Und wisst ihr was? Ich drücke es auf meine Weise aus. Ich trage, was ich will, weil ich emotional anders bin als die anderen dort. Die Frau hier ist eine extrovertierte Person, das glaube ich. Die zeigt ihre Gefühle in Bezug auf Glaubensdinge deutlicher als andere Leute. Und sie wählt einen ganz direkten Weg der Mitteilung. Und deshalb schreit sie. Sie will es wirklich, dass Jesus das weiß. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, über dieses Konzept der Glaubensemotionalität mit euch einmal nachzudenken. Was so in dir steckt. Denn wir lernen, und das ist in Schleswig-Holstein nun mal einfach ein Konzept, darüber reden wir ja schon in den 10 Jahren, die ich jetzt hier bin, heute das 6. Mal, das habe ich schon öfter benannt, wir haben sehr spezielle Anforderungen an das, was man in einem Gottesdienst üblicherweise tut. in einem landeskirchlichen Gottesdienst die Hände zu heben bei einem Lied, wow, da bist du schon hart an der Kante derer, die irgendwie so ein bisschen freaky wirken. Aber in Wahrheit ist es so, dass in uns ja sehr unterschiedliche Konzepte sind. Ich neige nicht zum Tanzen. Aber manchmal, wenn hier eine Band spielt und die wirklich das gut machen, dann denke ich so, das habe ich schon in mir. Ich zeige das nicht, ich bin ja nicht bescheuert. Aber könnte es sein, dass wir uns alle sehr durch einen Trichter ziehen in Bezug auf unsere Glaubensemotionalität und dass, wenn du hier im Gottesdienst bist, du quasi nur die glatt gebügelte Version schleswig-holsteinischen Glaubens zu sehen bekommst? Das wäre doch schade. Denn wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben da sehr unterschiedliche Gefühle. Und extrovertierte Leute, so wie ich, haben manchmal das Bedürfnis, etwas auszudrücken. Ich habe jetzt heute kein Hawaii-Hemd unterm Talar, aber da gibt es mehr, als wir zeigen. Das Dritte. Die Frau kennt Jesus in seiner kompletten Bedeutung. Sie hat begriffen, wer er ist. Sie ist gläubig. Sie hat nur zwei Probleme. Sie kommt aus dem falschen Volk und sie hat die falsche Emotionalität für diese Situation mitgebracht. Aber sie weiß, wer er ist. Sie spricht ihn richtig an. Sie sagt, Herr und Sohn Davids. Herr, Kyrios auf Griechisch, sie spricht ihn an als den Messias, als den von Gott gesandten Retter. Und sie kennt sogar seine Familiengeschichte. Also es war klar, es war immer klar seit den Propheten, dass aus dem Geschlecht Davids der Messias kommen würde. Und das weiß sie und das sagt sie sogar. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie nicht vielleicht sogar mehr Ahnung hat als die Jünger, die anwesend sind. Also inzwischen haben sie es vielleicht geschnallt, aber die waren nicht die Hellsten. Folglich, das, was sie hier sagt, ist wirklich cool. Es ist wirklich ein perfektes Gebet. Klar, auf ihre Weise vorgebracht, aber hey, wir heute können durchaus sagen, ist doch gut. Damals aber schien die Situation nicht gut zu laufen. Wir lesen, Jesus antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Man würde eigentlich bei diesem ganz sauber, politisch korrekt formulierten Gebet, inhaltlich ganz richtig, würde man eigentlich denken, alles ist in Ordnung und trotzdem reagiert Jesus nicht. Und seine Jünger benehmen sich wie irgendwelche Glaubensbürokraten heute, die nach einem Zettel fragen, die sagen, hast du auch deine Kirchenmitgliedschaft mitgebracht? Hast du immer deinen Kirchenausweis dabei? Achso, habt ihr alle euren Kirchenausweis heute dabei? Okay, Leute, kein Abendmahl. Da lacht ihr noch. Nein, kein Abendmahl. Wenn ihr euren Zettel nicht dabei habt, nein, gibt's nicht. Also, das ist die Situation damals. Die Jünger reagieren wirklich pinselig und Jesus schweigt sich irgendwie aus. Ich glaube, dass die Jünger ein hauptsächlich kulturelles Problem haben und ich ahne, dass sie vielleicht auch aus der Vorsituation auch ein bisschen angefasst waren. Bei Jesus bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube eigentlich, dass er vielleicht ein bisschen genervt war, ich glaube aber auch, er tut, was er oft tut. Er hört genau zu. Er achtet genau auf dich. Er macht es sich nicht leicht mit dir. Und auch wenn du ihn mal nervst, weil er vielleicht gerade nicht so richtig bereit ist, dir zu hören, hört er zu. Und er gibt keine vorschnellen Antworten. Er haut das nicht einfach raus, sondern er denkt ganz sicher über dich nach. Dann aber tut Jesus etwas, was für die, die wir ihn schon länger kennen, für uns unerwartet ist. Wenn du Jesus noch nicht so genau kennst, denkst du vielleicht, na, mal sehen. Aber für mich war es unerwartet, auch wenn ich die Geschichte kannte, da nochmal genau drüber nachzudenken, dass Jesus wirklich abweisend reagiert. Es wirkt auf den ersten Blick so, als hätte Jesus nur eine Sache im Kopf. Er sagt nämlich, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, nicht zu den Kanaanitern und nicht zu den, wie sie alle noch heißen, und auf jeden Fall nicht zu ihr. Da denkt man doch, hey, Jesus echt? Wir haben ihn auch schon anders kennengelernt, als einen freundlichen und gütigen. Und dann habe ich ein bisschen weiter nachgedacht und habe gedacht, eigentlich tut Jesus hier genau das, was er mit uns wieder und wieder tut. Er fordert nämlich den Glauben der Frau heraus. Er lässt sie nicht im Jetzt, sondern er blickt einen Schritt weiter. Er widersteht ihr einen kleinen Augenblick mit ihrem Anliegen und in dem Moment, in dem er das tut, beginnt sie zu kämpfen. Und ich habe mich gefragt, wie es eigentlich bei uns geschieht, dass unser Glaube tiefer wird. Und nach meiner Erfahrung ist es so, mein Glaube wird tiefer, wenn ich mich für etwas einsetze. Wenn ich ringe um eine Erkenntnis, wenn ich mich für Menschen einsetze, wenn ich meine Liebe in eine Tat bringe, wenn ich einen Schritt weiter gehe, als ich heute bereit bin zu gehen, dann passiert es. Immer dann geschieht in mir ein Wachstum im Glauben, eine Reife, eine persönliche Reife, aber auch eine Glaubensreife. Und Jesus tut genau das. Er sagt nicht einfach, okay, was er manchmal getan hat. Aber an dieser Stelle tut er es nicht. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Frau ist, wie sie ist. Sie ist eine expressive Kämpferin. Und ich spreche jetzt mal einen Augenblick zu den Frauen im Raum. In ihrer Zeit war das total unerwünscht. Und wir werden am Ende der Geschichte sehen, dass Jesus ausgerechnet dieser Frau, dieser grundfalschen Frau aus dem falschen Volk, mit der falschen Art, dass er ausgerechnet ihr am Ende sagt, ey, das war stark, hast du gut gemacht. Lasst das mal einen Augenblick auf euch wirken, gerade wenn ihr zu denen gehört, die noch in der Generation der unterdrückten Frauen groß geworden sind. Denn hier geschieht ein heiliger Moment der Hoffnung für ganze Generationen von Frauen und übrigens auch von Männern, die eigentlich keine Hoffnung haben dürfen, glauben, Hoffnung haben zu dürfen, dass Gott sie sieht. Die menschlich immer nur Widerstände erlebt haben, wenn es um Glaubensdinge ging. Das passiert bedauerlicherweise übrigens ja auch in Gemeinden, manchmal aber auch in so Einzelgesprächen. Und Jesus tut das, glaube ich, nicht. Er fordert die Frau heraus, tiefer zu glauben. Er will, dass sie mehr erwartet, dass sie stärker fordert, dass sie argumentiert, dass sie mehr betet und tiefer hineingeht in diesen Clinch mit Jesus. Sie soll kämpfen. Und das tut sie dann auch. Er sagt also erstmal ganz fokussiert, ich bin für Israel hier, das stimmt auch, deswegen ist er gesandt worden. Und dann tut sie das, was ich glaube, was Jesus gewollt hat. Sie kämpft nämlich im Gebet. Sie fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, hilf mir. Sie macht sich verletzlich. Sie kommt mit ihrer Not um ihre Tochter und sie spricht ihn als ihren Herrn an. Sie lässt nicht nach. Und sie ringt um Gottes Hilfe. Sie beugt sich dabei auch vor ihm und sie ist demütig. Sie hat also eine Haltung, eine betende Haltung gefunden. Und da geht Jesus noch einen Schritt weiter. Cool, das ist richtig gut. Irgendjemand hat hier ein Smartphone mit, das brauchen wir nachher bei den Abkündigungen. Erinnert euch daran, das ist richtig cool. Toll, dass du es mit hast, wir brauchen es nachher. Also Jesus geht einen Schritt weiter. Er sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Das ist natürlich völliger Unfug. Wenn er jetzt der Frau hilft, heißt es ja nicht, dass irgendeinem Kind in Israel jetzt irgendwas vorenthalten wird. Darum geht es überhaupt nicht. Er provoziert sie. Ich höre ein Augenzwinkern mit, ein leichtes Lächeln in seinem Bart. Ich komme aus so einer Familie, wo mein Vater, der hat so Bemerkungen gemacht. Nö, zu Weihnachten gibt es nichts. Und hier spricht er zwar eine Wahrheit über seinen Auftrag aus, aber er ist abweichend und leicht und weich zugleich. Er bricht die Kommunikation nicht ab, sondern er lädt eher ein, na, hast du noch einen? Kannst du noch was dazu sagen? Seinen Jüngern übrigens folgt er überhaupt nicht. Den hat er nicht mal geantwortet, als sie gesagt haben, ey, schick die weg, die nervt hier, die ist zu laut. Und die Frau kann damit umgehen. Sie tut genau das, was man sich jetzt wünscht in dieser Situation. Er sagt, hey, komm, eigentlich gehörst du zu den Hunden, da ist ein Tisch, da sitzen die Kinder dran, wir nehmen den Kindern das doch nicht weg, um dich zu füttern. Und dann sagt sie, ja, Herr, stimmt, Aber die Hunde essen von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Sie kann damit umgehen und sie hat eine Antwort und sie ist eine starke Frau. Ich habe mich gefreut darüber. Ich habe gedacht, wie cool. Die lässt sich über... Also, 13 Männer. Glaubensgewichtige Männer. 12 von denen haben schon gesagt, ey, weg mit der. Und sie steht da und sagt, ja, stimmt schon, aber die Hunde bekommen doch von dem, was vom Tisch fällt. Könnte ich nicht doch was kriegen? Sie erkennt in diesem harten Bild, das Jesus verwendet hat, durchaus ihren Platz. Sie ist kein Kind Israels. Dem stimmt sie sogar zu. Aber sie glaubt doch, dass etwas für sie abfallen könnte. Sie glaubt im Widerstand. Sie ringt darum. Sie lässt sich nicht abspeisen, sie lässt sich nicht abweisen, weder von Menschen noch von Gott. Was für eine Kämpferin. Und jetzt habe ich eine Frage. Könntest du in Glaubensfragen so eine Kämpferin sein, wenn Menschen dich abweisen wollen in deinem Glauben, dass du dich stärker zeigst? Und jetzt mal ihr Männer, könntet ihr Warrior sein, Glaubenshelden, die stärker sind als der Widerstand, die sich von Menschen nicht einschüchtern lassen und wenn die noch so fromm daherkommen, die sich ihren Glauben nicht nehmen lassen und sogar mit Gott streiten, wie Jakob damals im Alten Testament, wenn es um eine Glaubensfrage geht? Ich finde, das ist Stärke, die sich hier zeigt. Und weil die Frau so hartnäckig, so gläubig, so suchend und so hoffnungsvoll und so liebend für ihre Tochter daherkommt, schaut Jesus sie an und er erhört ihre Bitte. Er lässt mit sich reden. Da ist Raum für Gespräche, für Verhandlungen. Und es zahlt sich ihm gegenüber eine gewisse Hartnäckigkeit im Gebet wirklich aus. Und er sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Ich weiß nicht, wie oft er das zu seinen Jüngern gesagt hat. Ich erinnere mich nicht an viele Stellen. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Was wir heute lernen können in 4 Punkten. Es geht Jesus nicht um deinen Stil. Du darfst ruhig so sein, wie du bist. Mag sein, dass du andere Menschen damit nervst, Jesus aber nicht. Vielleicht antwortet er nicht sofort, aber er hört dich. Zweitens, sei nicht wie die Jünger. Sie entscheiden nach ihrer Kultur und werden zum Glaubenshindernis für andere. Sei nicht wie die Jünger. Verlang nicht, dass unsere Gemeinde genauso wird, dass es dir passt. Werd kein Glaubenshindernis, sondern ein Glaubensöffner, eine Öffnerin für andere. Lass uns den Raum weit halten, nicht eng ziehen. Drittens, sei lieber wie Jesus. Er hört die Frau und geht ein Stück des Weges mit ihr und er hat Liebe für sie. Er lässt sie wachsen im Glauben. Und viertens, sei wie die Frau. Lass dich nicht von Menschen abschrecken, wenn es um Jesus geht. Sei ruhig hartnäckig in deinem Gebet und in deinen Fragen. Vielleicht fordert Jesus dich gerade zu mehr Tiefe und zu mehr Vertrauen heraus, als du es in dir gerade fühlst. Erstens, es geht Jesus nicht um deinen Stil. Zweitens, sei nicht wie die Jünger. Drittens, sei lieber wie Jesus. Viertens, sei sicher wie die Frau. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und nur damit es sicher ist, natürlich bist du eingeladen zum Abendmahl, auch wenn du keinen Zettel dabei hast.